Wir haben heute Abend zwei Lesungstexte. Der eine Text ist genommen aus dem Römerbrief des Apostels Paulus, Kapitel 8, Vers 14 bis 17. Und der zweite Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 3, Vers 21 und 22. Paulus schreibt: Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, lieber Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Der Evangelist Lukas schreibt: Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Liebe Schwestern und Brüder, meine früheste Kindheitserinnerung geht in die unmittelbare Nachkriegszeit, etwa die Zeit der Währungsreform. Damals war man froh, wenn man gerade ein Dach über dem Kopf hatte und das Nötigste hatte zum Leben. Mein Vater war einfacher Autoschlosser bei der Bundesbahn. Kein höheres Tier, nichts, ein einfacher Autoschlosser. Aber was mein Vater hatte, war sehr großes handwerkliches Geschick. Und davon haben wir, die ganze Familie, und auch wir Kinder gerade in der Nachkriegszeit unheimlich profitiert. Wenn wir keinen Eimer hatten, um Kohlen aus dem Keller zu holen, dann hat mein Vater aus alten Autoblechen einen Eimer zusammengeschmiedet und zusammengeschweißt. Und ich kann mich erinnern, das waren damals Schätze, als wir, mein Bruder und ich, noch ganz klein waren, hatte mein Vater aus alten Autoblechen ein Geschenk gebastelt, und zwar einen LKW mit einem Hänger dran, mit Holzrädern und sogar einer lenkbaren Achse und Hänger und LKW beladen mit Bauklötzen. Lego gab es ja damals noch nicht. Das waren Schätze damals. Ein Jahr später bekamen wir zu Weihnachten eine Lokomotive mit einigen Waggons geschenkt, originalgetreu nachgebaut. Die Lokomotive war allein einen halben Meter groß. Und ich weiß noch gut, damals wollten die Kinder alle bei uns spielen. Wer hatte denn schon sowas damals? Oder wenn wir Kinder draußen im Hof gespielt haben bei uns, ich weiß nicht, das gibt es heute gar nicht mehr, wenn wir mit Murmeln gespielt haben, dann hatte mein Vater uns diese silbernen Kugeln mitgebracht, die in den Kugellagern der Autos drin waren, die sonst weggeschmissen wurden. Und das waren für Kinder Schätze damals, so Silberkugeln. Oder wenn er eine elektromagnetische Spule mitgebracht hatte, wo wir dann einfach diesen Draht abziehen konnten, diesen Kupferdraht. Wer hatte sowas denn damals schon? Das waren Schätze. Und außerdem, mein Vater war Autoschlosser bei der Bundesbahn, der musste natürlich auch die Autos reparieren von der Bundesbahnpolizei und musste dann Probefahrten machen. Und wir Kinder durften dann gelegentlich bei so einer Probefahrt auch mal mitfahren. Keiner von meinen Spielkameraden hatte jemals im Auto gesessen, schon gar nicht im Polizeiauto. Die haben uns bestaunt wie nur was. Und der Höhepunkt war dann, als mein Vater meinem Bruder und mir einen Roller machte, einen richtigen Roller. Natürlich keine Luftbereifung dran, ganz Metallreifen. Die haben einen furchtbaren Krach gemacht auf der Straße, aber kein Kind in ganz Rheine hatte damals einen Roller zu der Zeit. Es war unglaublich. Und ich kann mich noch erinnern, irgendwann sagte mal ein Kind, ein Spielkamerad zu uns, zu meinem Bruder und zu mir: Euer Vater, kann der alles? Was meinen Sie wohl, was uns das imponiert hat, dass jemand so fragte? Natürlich haben wir gesagt, unser Vater kann alles. Natürlich, ist ganz klar. Unser Vater kann alles. Unser Vater war ein strenger Mann. Der hat eine gute Handschrift geschrieben. Wenn wir was verbrochen hatten, dann gab es hinten was davor und zwar ziemlich gesalzen. Damals konnten die Väter das ja noch, ohne dass sie angezeigt wurden. Hat aber auch manchen Vorteil. Der hatte nämlich auch Respekt bei den Nachbarkindern. Und wenn wir, mein Bruder und ich, uns nicht mehr auf der Straße wehren konnten, weil die Größeren uns angegriffen haben, dann blieb uns nur noch eine Verteidigung über zu sagen, das sagen wir unserem Papa. Und dann hauten die ab, weil die auch die Handschrift meines Vaters kannten. Das sage ich unserem Papa. Es hat unheimlich gut getan, einen Vater zu haben, der für uns sorgte, vor dem man Respekt hatte, zu dem wir aufschauen konnten. Sehen Sie, eines Tages sitzt Jesus abends am Ölberg, die Hände vors Gesicht vielleicht, Todesschweiß auf der Stirn, der Schweiß wird ihm zu Blutstropfen, Todesfurcht, weil er genau weiß, 24 Stunden später bin ich schon tot, da liege ich schon im Grab. Aber es war nicht nur die Angst vor dem Sterben, sondern es war noch viel mehr, was ihn da tiefst bewegte und erschüttert hat und zu Tode betrübt hat. Er wusste, dass auf ihm der Fluch seines Volkes lag, weil sie nicht die Wege Gottes gegangen waren. Er wusste, dass auf ihm der Fluch der ganzen Welt lag, weil alle Menschen gesündigt hatten. Und darum ringt er mit seinem Gott. Und er schreit zu seinem Gott mit lauten Schreien in der Todesangst, sagt der Hebräerbrief zu dieser Szene. Aber was schreit er dann zu seinem Gott? In aller Kürze, das Erste, was er sagt, Vater, dir ist alles möglich. So wie ein Kind sagt, mein Papa kann alles. Vater, dir ist alles möglich. In dieser Situation ist das Erste, woran er denkt, dem Vater, meinem Vater im Himmel, ist alles möglich. Zweiter Teil des Gebetes. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er sagt ihm ganz klar, was er will. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Punkt. Dann kommt der dritte Teil dieses Gebetes. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es hat nicht lange gedauert, wenige Stunden später vielleicht, da wird Jesus gefangen genommen. Da haben sie ihm die Hände gebunden. Und dann fängt Petrus an und zieht das Schwert und schlägt einem Knecht des hohen Priesters ein Ohr ab. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, steck dein Schwert in die Scheide. Meinst du nicht, ich könnte nicht meinen Vater im Himmel bitten und er würde mir sofort 12 Legionen Engel schicken? Aber er hat seinen Vater nicht darum gebeten, merkwürdigerweise, er lässt sich gefangen nehmen. Und als er dann am Kreuz hängt und 3 Stunden am Kreuz verblutet, dann stirbt er mit einem lauten Schrei der Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber im gleichen Atemzug das andere Wort, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mitten in diesem entsetzlichen Geschehen, wo ihn die Sünde der ganzen Welt ans Kreuz bringt, wo er Todesangst aussteht, wo er den Fluch der Welt auf sich fühlt, da weiß er sich immer noch geborgen in der Hand eines Gottes, zu dem er sagt, mein Vater. Woher hat Jesus das? Dieses ganz tiefe Wissen, ich bin in der Hand meines Vaters geborgen, selbst in dieser äußersten Situation. Wir müssen zurückgehen an den Anfang der Wirksamkeit Jesu. Das allererste seiner öffentlichen Wirksamkeit, er geht zu Johannes, dem Täufer, an den Jordan, als der da tauft. Die Taufe der Buße und der Umkehr. Und er geht Schritt für Schritt mit den anderen, die da in der Schlange stehen, bis zum Jordan hin. Und als er dann sich taufen lässt, da heißt es bei Lukas, während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam auf ihn herab. Und es rief eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Sehen Sie, Jesus war der Sohn Gottes von Ewigkeit her, das steht außer Zweifel. Aber in dem Augenblick, als Jesus seine öffentliche Wirksamkeit beginnt, als er den Weg beginnt, der einmal am Kreuz endet, irdisch gesprochen, da gibt ihm der Vater dieses Zeugnis, diese Gewissheit ins Herz, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Sehen Sie, wir haben als Thema dieser Fastenpredigten Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das Erste, was der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, ist nicht die Vollmacht, von der ich beim letzten Sonntag gesprochen habe. Das Erste, was der Heilige Geist wirkt im Leben Jesu wie bei uns, die ganz tiefe Gewissheit, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes, Gott hat an dir Wohlgefallen. Und aus dieser ganz tiefen, innigen Verbindung mit dem Vater heraus, fängt Jesus dann an, seine öffentliche Wirksamkeit. Und wenn ich beim letzten Mal gesagt habe, dass er mit Vollmacht gepredigt hat, mit Vollmacht Wunder gewirkt hat, Kranke geheilt hat, dass er mit einer ganz großen Souveränität aufgetreten ist, Amen, Amen, ich sage euch, sodass alle gestaunt haben, dann kommt das alleine aus dieser ganz tiefen Verbindung mit dem Vater. Ich will Ihnen dafür ein paar Beispiele sagen. Sehen Sie, da geht Jesus eine ganze Nacht auf den Berg und betet eine ganze Nacht. Gespräch mit dem Vater, Zwiesprache. Und dann, als er vom Berg runterkommt, dann erwählt er sich die 12, die er auch Apostel nennt. Du und du und du und du und du. Und dann ist die Sache klar. Keine Personaldiskussion, überhaupt keinen Zweifel. Die Sache ist ganz klar entschieden. Und wissen, was für mich immer das Merkwürdige ist? Wir wissen ja, dass Jesus, der irdische Jesus, einen menschlichen Freund gehabt hat, Lazarus. Und merkwürdigerweise, der Lazarus ist bei den 12 nicht dabei. Der Vater hat ihm gesagt, der und der und der. Und dann tut Jesus das. Oder ein anderes Beispiel. Es ist doch eigenartig, dass Jesus ausgerechnet den Petrus zum Felsen der Kirche gemacht hat, obwohl er wusste, im Voraus wusste, er wird mich dreimal verleugnen. Und nicht seinen Lieblingsjünger, den Johannes. Ja, der hat auch einen Lieblingsjünger gehabt. Aber der Felsen der Kirche wird Petrus, weil er aus der Verbindung mit dem Vater heraus sagen konnte, der ist es. Du bist Petrus, der Fels, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Alles, was Jesus tut, was er wirkt und redet, redet er aus der Verbindung mit dem Vater. Immer wieder finden Sie gerade im Johannesevangelium, was ja von dieser Verbundenheit besonders tiefen Ausdruck gibt, immer wieder finden Sie Bemerkungen, ich kann nichts von mir aus tun, sondern nur, was ich den Vater tun sehe. Ich kann nichts von mir aus reden, sondern nur das, was ich den Vater reden höre. Immer wieder. Und von den Menschen, von seinen Jüngern, sagt er im Gebet mit dem Vater in Johannes 17, die Menschen, die du mir gegeben hast, er sucht sie nicht aus, sondern er lässt sie sich vom Vater zeigen und vom Vater geben. Ein anderes Beispiel. Ich habe beim letzten Mal davon gesprochen, dass es eine Geistesgabe ist, geistliche Schlagfertigkeit zu haben, die Gabe der Weisheit. Dass Jesus manchmal mit einem Satz seine Gegner so schachmatt gesetzt hat, dass sie ihm nicht mehr antworten konnten und abhauen mussten. Ein Beispiel dafür ist ganz bekannt, das ist die Geschichte von der Ehebrecherin. Da haben sie ihn in die Zange genommen und er kann menschlich gesehen antworten, was er will. Er wird immer dabei auf der Strecke bleiben. Gott hat gesagt, auf Ehebruch steht Todesstrafe. Was sagst du dazu? Steinigen. Oder Sie kennen die Antwort Jesu. Ja, steinigen. Aber wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein. Dann wollte keiner mehr. Aber auch bei diesem Evangelium, bei dieser Geschichte, da liest man so schnell drüber weg. Da steht im Satz vorher, dass Jesus auf den Berg ging und sich zurückzog zur Begegnung mit seinem Vater. Das war die Quelle seiner Kraft. Es ist ein Tag gekommen, da fing Jesus ganz öffentlich seinen Jüngern gegenüber an, davon zu reden, dass sein Weg am Kreuz endet und in der Auferstehung. Dreimal hat er den Jüngern sein Leiden angekündigt. Und mitten zwischen diesen Leidensankündigungen steht die Szene der Verklärung. Und in der Lukas-Fassung, da heißt es, er ging auf den Berg und während er betete, im Gespräch mit seinem Vater war, wurde sein Angesicht verwandelt und strahlend hell. Diese Gebetserfahrung, dieses Gespräch mit dem Vater hat ihn mitten in diese Situation hinein, wo er sich klar wurde, mein Weg endet am Kreuz, ein Leuchten und ein Strahlen geschenkt. Und dann reden Mose und Elia mit ihm über seinen Lebensausgang, der sich in Jerusalem erfüllen sollte, über seinen Tod. Und wiederum an dieser Knotenpunktstelle kommt eine Stimme vom Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, von dem Augenblick an nahm Jesus seinen Weg entschlossen nach Jerusalem. Da richtet er sein Angesicht bewusst auf das Kreuz, auf den Weg nach Jerusalem, der am Kreuz endet. Diese Entschiedenheit kommt aus der Begegnung mit dem Vater, der ihm nochmal das Zeugnis gibt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann versteht man auch, warum Jesus sich, als er gefangen genommen wird, nicht 12 Legionen Engel erbittet vom Vater. Er weiß spätestens seit diesem Augenblick, das ist der Weg, den mir der Vater vorgezeichnet hat. Gut, er hat noch diese Angst, diese Todesangst, aber er weiß, das ist der Weg des Vaters. So aus dieser ganz tiefen Verbundenheit mit dem Vater heraus hat Jesus gebetet und gelebt. Und eines Tages, als die Jünger ihn wieder erleben, wie er gebetet hat, da kommen sie zu ihm und sagen ihm, Herr, lehre uns auch beten. Wir möchten auch so beten können. Wir haben so viele schöne Psalmen, die wir immer beten, aber wenn du betest, ist das ganz was anderes. Wir möchten auch so beten können. Dann sagt ihnen Jesus als Antwort, wenn ihr betet, dann sagt Vater. Und er lehrt sie, dass Vater unser, das Gebet des Herrn, vielleicht das bekannteste Gebet der Welt. Vater unser im Himmel. Aber es geht bei diesem Gebet nicht um Worte, die wir beten. Da hatten die Juden viel schönere Gebete. Es geht wiederum um etwas anderes. Sehen Sie, wie oft ist das bei uns so, das Vaterunser wird täglich fast gebetet, aber wie oft ist das auch bei uns ein Plappern und nicht Ausdruck eines ganz tiefen, innigen Verhältnisses zu dem Vater, zu dem Jesus Abba gesagt hat. Wie oft ist das nur ein Plappern? Bis dahin, dass in unseren früheren Gebetbüchern drin stand, hier mache eine Pause etwa in der Länge eines Vaterunsers. Da wurde das Vaterunser wie ein Längenmaß behandelt. Nein, nein, so einfach ist das nicht. Nur das Vaterunser beten und dann haben wir schon das, was Jesus hatte. So nicht. Der Apostel Paulus hat im Galaterbrief und im Römerbrief geschrieben, wie das geht, wie Jesus sich das gedacht hat. Wenn ihr betet, dann sagt Vater. Da schreibt Paulus im Römerbrief, und das ist ja unsere Erfahrung oft, wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen. Und er schreibt weiter, dann kommt der Geist, der Heilige Geist unserer Schwachheit zu Hilfe und betet in uns mit Gebetsworten, die man eigentlich nicht in Worte fassen kann. Und der gleiche Paulus schreibt im Römerbrief, Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Und dieser Heilige Geist, der gibt unserem Geist das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Dass das nicht nur so ein Dahergeplapper ist, sondern diese ganz tiefe Gewissheit im Herzen, der Herrgott ist mein Vater und nicht irgendein Herrgott. So dass der Apostel Johannes staunend rufen kann in seinem Brief, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es wirklich. Und es ist noch gar nicht sichtbar geworden, was Gott noch alles für uns auf Lager hat. Und dieser Heilige Geist, der in uns ausgegossen ist, der fängt an, in uns zu beten, Abba, lieber Vater. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch erfüllt ist vom Heiligen Geist, betet er das Vaterunser anders. Sein Verhältnis zu Gott wird ein anderes, ein viel tieferes. Beschreiben kann man das vielleicht gar nicht. Aber Jesus sagt das einmal so im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, als er zu seinem Vater betet, Vater, ich möchte, dass sie eins sind in uns, ich in ihnen, du in mir, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie genauso geliebt hast wie mich. Das, was Jesus mit dem Vater verbindet, von Natur aus, wird uns gleichsam durch Adoption geschenkt. Aber es ist ein gleiches, tiefes, inniges Verhältnis zu diesem Gott und das Leben aus der Klarheit heraus, die daraus wächst, wenn man mit dem Willen des Vaters vertraut ist. Das ist das Geheimnis, nicht ein Gebet des Herrn zu beten, sondern vom Heiligen Geist die Gewissheit zu bekommen, Abba, er ist dein Vater, dein lieber Vater, zu dem du Vertrauen haben darfst, in äußersten Situationen, der dich nicht immer vor dem Leid bewahrt, er hat Jesus auch nicht vor dem Kreuz bewahrt. Wir müssen den gleichen Weg gehen. Das sagt Paulus im Römerbrief auch. Wir müssen mit ihm leiden, um auch mit ihm verherrlicht zu werden. Aber in diesem Kreuzweg hat er ihm immer noch das Gebetswort geschenkt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und in unseren Kreuzweg hinein, in unsere Not, wie auch immer die aussehen mag, schenkt er uns ein Wort, das uns Gewissheit schenkt. Ich bin trotzdem in meinem Kreuz von Gott gehalten und getragen. Das ist Wirken des Geistes. Und dann noch einmal die Frage, die ich beim letzten Mal schon kurz angeschnitten habe. Wie bekommt man das, diesen Heiligen Geist? Ich habe letztes Mal darauf hingewiesen, das Erste, was man braucht, ist eine große Sehnsucht. Wer keine Sehnsucht mehr hat, wird nie die Fülle Gottes empfangen. Wer in diesem Leben schon alles hat, der wird nie die Fülle Gottes empfangen. Aber es gibt noch mehrere Dinge. Wie bekommt man den Heiligen Geist? Wie bekommt man diese Gewissheit? Sehen Sie, Jesus hat diese Gewissheit bekommen, als er an den Jordan zu Johannes ging und sich taufen ließ. Diesen Heiligen Geist bekommt man mit der Taufe. Nur eins ist eigenartig. Wir alle, vermute ich mal, sind als kleine Babys getauft worden. Und bei uns war die Taufe wahrscheinlich menschlich von unserer Seite etwas ganz anderes als damals. Wenn ein erwachsener Mensch sich taufen lässt, dann ist das gleichzeitig nicht nur ein Wirken von Gott her, sondern gleichzeitig das öffentliche Bekenntnis eines solchen Menschen, ich gehöre zu Jesus Christus. Und das ist nicht nur ein Bekenntnis mit dem Mund, sondern man könnte auch sagen, da findet ein Herrschaftswechsel statt. Umkehr bedeutet, nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Sein Wille steht im Mittelpunkt. Und dann versteht man auch das Vaterunser wieder neu. Da geht es nicht darum zu beten, dein Wille geschehe, sondern dann wird es mir ein Lebensanliegen, dass sein Wille in meinem Leben und durch mich geschieht. Dann ist es mir ein Herzensanliegen, dass sein Name geheiligt wird. Auf einmal betet man das Vaterunser ganz anders. Man merkt auf einmal, da geht es um Lebenshaltungen und nicht nur um Gebetsworte. Bei der Taufe findet ein Herrschaftswechsel statt. Und auch hier, wenn wir ins Leben Jesu noch mal reinschauen, Darum sagt Jesus immer wieder, meine Stunde ist noch nicht gekommen, meinetwegen bei der Hochzeit zu Kana. Er lässt sich nicht drängen von der Not der Brautleute und er lässt sich auch nicht drängen von seiner Mutter. Erst wenn der Vater ihm sagt, jetzt, dann greift er ein, in Vollmacht und sofort. Und darum immer wieder diese Dinge, ich tue nichts von mir aus. Merken Sie, da ist sein Ich aus dem Mittelpunkt rausgerückt und im Mittelpunkt steht der Wille des Vaters. Und wo das im Leben eines Menschen geschieht, das sollte eigentlich bei der Taufe sein, aber irgendwann werden wir, die wir als Babys getauft wurden, diesen Schritt einmal ganz persönlich nachvollziehen müssen, diesen Herrschaftswechsel. Und überall dort, wo sich dieser Herrschaftswechsel in einem Leben vollzieht, da wird das Gewissheit, der Geist ruft in uns, Abba, lieber Vater. Lesen Sie mal auf diesem Hintergrund Heiligenbiografien, wie das da immer wirksam wird. Auf der einen Seite, Sie sind gehorsam dem Willen Jesu Christi, dem Willen des Vaters. Und auf der anderen Seite, welch innige, tiefe Vertrautheit mit dem Willen Gottes, mit dem Vater, zu dem man Abba sagen darf. Viele Heilige sind den Kreuzweg geführt worden, unter vielen Qualen. Aber das bleibt immer, diese Gewissheit, er ist mein Vater. Und ich denke schon, dass es sich lohnt, so ein Gebet, wie wir am Anfang gebetet haben, das von Charles de Foucault stammt, einem Heiligen unseres Jahrhunderts, der von den Tuaregs in Afrika ermordet wurde, den damals keiner beachtet hat, dass man so ein Gebet einmal zu seinem Herzensgebet macht, vielleicht auch mal ganz persönlich und öffentlich vor Zeugen. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Amen.